Decode the Bus.
Die Branche ist doch völlig veraltet. Wir müssen doch da mal aufräumen, das Zeug in Frage stellen. Geht raus, redet mit den Leuten.
Sleep with your customer.
Ja, nicht gerade sleeping. Das ist vielleicht ein bisschen too much. Ich mach schon das, aber ich glaube, es ist... Ich glaube aber auch, dass sich gewisse Brands aktuell ein bisschen gaga machen. Man versucht so viel zu produzieren, wo am Schluss vom Tag auch die Konsumenten draussen merken, hey, das ist völlig austauschbarer Content. Ich habe aktuell das Gefühl, wenn du dir das anschaust, die meisten Firmen, die agieren wirklich wie Computer. Diese Micromoment, die kommen auf Kunden los, wirklich mit einem Bot, wo du halt wirklich merkst, okay, das ist doch kein Mensch dahinter. Und die Leute sind halt auch nicht dumm am Schluss des Tages. Decode
the Bus. Heute habe ich den Markus Bucheli bei mir. Herzlich willkommen. Sag ein bisschen etwas über dich.
Ciao Fabio. Ich selber habe wirklich am Anfang von meinem beruflichen Weg gesagt, hey, wir sind in der Schweiz, Banken, Finanzen, du musst hier rein, lehre etwas, wo deine Eltern stolz sind. Ich bin auch entsprechend die ersten paar Jahre von meinem Berufsleben eher in diesem Bereich gesehen. Und nachher 2010, 2011, wo man gesehen, hey, spannend, die ganze Social-Welle, die hier über uns zuerst als Privatpersonen darüber gebrochen ist, aber nachher dann immer mehr auch ein Business-Thema wurde, ist noch gesagt, hey, da ist es spannend, da muss ich hin. Bin nachher auf den Marketingzug gekommen und bin immer dort geblieben. Marketing auch immer datenlastig geworden. Fast wie so ein bisschen die Finance-Themen. Und entsprechend hat man das auch angefangen, Spass machen, das Optimieren, Weiterentwickeln, Growth, Innovation und so weiter und so fort.
Du kommst eigentlich aus dem Consulting-Business, oder?
Ich bin früher bei PwC gesehen, wirklich in der Wirtschaftsprüfung. Also wir sind bei Banken vorbeigegangen, bei Asset Manager vorbeigegangen, schauen, ist dort alles in Ordnung mit diesen Finanzzahlen. Also wirklich ein ganz anderer Bereich, aber auch schon dort Zahlen, wie entwickelt sich das, was sind Zusammenhänge, warum hat die eine Firma Erfolg, warum hat die andere Firma keinen Erfolg. Was haben vielleicht die einen verpasst, wo auf welchen Zug sind die anderen zu früh oder rechtzeitig aufgesprungen. Es hat mich immer interessiert. Und durch das sage ich auch häufig heute in dem Marketingbereich, in dem ich tätig bin, ganz so viel anders als der Job, den ich früher hatte, ist es auch wieder nicht.
Sind ihr gut gestartet ins 2020 bis Mail?
Ja, ich muss sagen, ich bin ja erst eineinhalb Jahre dort. Und wir haben letztes Jahr sehr viel Basisarbeit gemacht. Wir haben damals noch eine Webseite aus dem 2012 gehabt. Und du weißt mittlerweile, wenn du eine Webseite schon so alt ist, das sieht aus wie ein altes Haus. Und wir haben mal gesagt, hey, wir müssen das neu anstreichen. Es muss auch innen wieder gut aussehen. Und dieses Jahr geht es vor allem darum, ein bisschen mehr Umsatz zu machen mit dem Laden, wo Foss jetzt wieder glänzt. Aber jetzt geht es wirklich darum, die Finesse und weiter zu optimieren.
Also hast du mal zuerst den Laden aufpoliert, bevor eigentlich richtig viele Leute reinkommen?
Das habe ich nur nicht selber gemacht. Wir waren ein ganzes Team gewesen, aber es war cool, mal so eine Dynamik zu sein, eine Bude, wo sagen wir, alle an einem Strang ziehen. Da haben wir wirklich das wieder, wie du sagst, aufpoliert. Und jetzt sind wir gespannt, wie sich das Jahr entwickelt.
Ja, jetzt wollen wir natürlich mal wissen, was Smile genau ist. Was steckt dahinter, hinter dem Unternehmen? Es ist ja ein sogenanntes InsurTech. Ein Begriff, den nicht sehr viele Leute kennen, würde ich jetzt mal sagen. Tönt das vor allem spannend und gut für Investoren? Oder hat das effektiv Hand und Füße? Und ist da wirklich ein spannendes Modell dahinter?
Genau, Smile ist eigentlich für mich so ein klassischer Hidden Champion. Als ich gekommen bin, habe die Firma im Detail auch noch nicht gekannt. Aber es ist eine Firma, die es eigentlich seit 1994 gibt. Was cool ist an dieser Firma, die haben dort mal, heute total uncool, haben die angefangen als Telefonversicherung. Also wenn du heute vorstellst, irgendjemand ruft dir an, du willst im Idealfall, meistens nimmst du gar nicht mehr ab, weil du willst eigentlich nicht belästigt werden. Und sie haben eigentlich gesagt, hey, dort mal, ich will nicht mehr einen Vertreter bei mir daheim in der Stube haben, sondern ich will jemanden haben, den ich anrufen kann, wo ich meine Sachen klären kann, was die Punkte Versicherung sind. Also sie sind dort mal in den 90er Jahren super innovativ gewesen. Und auch spannend, es hat ein Typ gegründet, der war in seinen 20er. Und der ist mal zu der Aufsichtsbehörde gegangen, Versicherung, dort geklopft und quasi die Versicherung wollte gründen. Und die haben ihm gar nicht mehr können helfen, weil seit Jahrzehnten hat niemand mehr eine Versicherung gegründet. Also er war schon sehr innovativ gewesen. Und ein paar Jahre später ist das Internet gekommen und durch das ist man halt sehr früh gesehen. Und mittlerweile hat die Firma 130'000 Kunden und ist eigentlich der grösste Digitalversicherer der Schweiz. Ist auch profitabel, also es ist nicht mehr ein rein Venture-finanzierter Case, sondern es ist Teil von der Helvetia-Gruppe. Aber was vor allem cool ist, wir sind jetzt genau in der Zeit, wo die Insurtechs, also Versicherungen, wo man vielleicht über Apps, über innovative digitale Plattformen verkauft, wieder so richtig auftrieben haben. Also wir haben x Venture-Firmen, die in den USA, in Deutschland, in der Schweiz wieder in diesen Bereich investieren. Durch das, der Bereich ist richtig heiß, wie es vor ein paar Jahren auch im Medienbereich war. Und wie immer, Fabio, du weißt, dort, wo es heiß ist, dort müssen wir sein. Und entsprechend macht das jetzt richtig Spass.
Aber ist es dann effektiv heiß auch für Kunden? Oder ist es eben für die, sag jetzt mal, Investitionen spannend? Oder ist es wirklich auch für Kunden ein richtiger Mehrwert?
Ich habe das Gefühl, es ist beides. Wenn ich schaue, nicht nur die Smile, auch die ganze Branche von digitalen Versicherungen, du hast eigentlich mehr für dein Geld. In der Regel bist du günstiger, weil es halt viel günstiger ist. Du hast nicht die ganze Aussendienstmannschaft, wo die Leute einzeln muss abklappern, sondern es hypereffizient machen. Durch das in der Regel sparst du als Kunde etwa ein Drittel. Und du hast halt auch sehr convenient, du hast das über eine App oder erledigst das online und wenn du dann gleich noch eine Frage hast, läutest du halt da. Und das, ich muss sagen, cool für den Kunden, convenient, ein bisschen günstiger, aber natürlich auch cool fürs Business, weil du weißt, es alles, was skalierbar ist, das ist einfach geil. Und as a Service ist schon immer geil gewesen und Versicherung ist halt schon immer ein Business gewesen, was Subscription-Business ist.
Da ist Passion drin, das gefällt mir. Was hast du das Gefühl, was ist der typische Smile-Kunde? Wie sieht der aus? Auf wer zielt ihr ab?
Typische Smile-Kunde ist eigentlich, wir haben das auch analysiert, das ist nicht etwas, was ich nur glaube, sondern wir haben auch mal die Leute gefragt, was sind das für Typen? Und es ist mir etwas Spannendes aufgefallen, weil wir sind ja eine relativ günstige Versicherung und dann habe ich immer gedacht, hey, das sind Leute, die wahrscheinlich wenig Geld haben und sich nichts leisten können, vielleicht auch nicht sehr hoch gebildet sind. Aber gerade das Gegenteil ist der Fall gewesen. Das sind Leute mittleren bis höheren Bildungsgrad und verdienen auch mittel bis hoch. Mhm. Und das ist wirklich spannend gewesen, das zu sehen. Und warum ist das so? Ist jetzt wahrscheinlich deine nächste Frage.
Genau.
Das ist deswegen so, weil du selber, Fabio, du wärst unser Idealkunde, du entscheidest dich selber aktiv für eine Versicherung. Niemand aus deinem Umfeld, gar nicht aus deinem Turnverein, irgendjemand aus deinem Freundeskreis sagt dir, Fabio, schliess bei mir ab, sondern du gehst ins Netz, schaust, was dir am besten passen würde und du entscheidest dich aktiv, ohne dass dich jemand überredet hat. Und das braucht ein bisschen Hirnleistung. Mhm. Mehr als man denkt, man kann vergleichen, man setzt sich mit dem Produkt auseinander und entscheidet sich nachher für einen. Und durch das stellen wir fest, Leute, die vielleicht sagen wir, sich wenig gewöhnt sind, auch am PC so Entscheidungen zu treffen, sind dann vielleicht weniger kommt bei uns.
Altersgruppenmässig, habt ihr da auch ein Profil oder durchwegs alles?
Es ist recht breit. Bei uns ist das Hauptprodukt ist Autoversicherung. Dadurch ist man per se ein bisschen älter drin als vielleicht bei anderen Versicherungen. Haushalt haben wir auch. Dort sind wir wieder ein bisschen jünger. Aber ich würde jetzt sagen, im Schnitt über alle Kunden sind wir etwa bei 45. Also ziemlich genau so okay. Durchschnitt. Ja.
Also Millennials ist jetzt nicht das Main Target Group, das ihr habt, sondern ist einfach part of it.
Es ist aktuell part of it. Ich sage immer, und du bist ja in diesem Bereich aktiv und ein absoluter Profi auch in dem, aber ich sage immer, hey, je früher du natürlich einen Kunden kannst gewinnen, umso besser. Wenn jemand sich mal mit einem Brand auseinandergesetzt hat, dann in der Regel, du weißt, wie es ist, wenn du mal 30 bist, die Anzahl der neuen Brands, wo du in Kontakt kommst, nimmt in der Tendenz ab. Du tust die kritischen Entscheidungen machen, wenn du jung bist. Entsprechend freuen wir uns auch, wenn wir schon die Leute früher einnehmen können. Aber du weißt es auch, wenn du jung bist, du hast meistens noch wenig. Also wenn du wenig hast, dann hast du auch nichts zu versichern. Oder? Darum, wir versuchen, wenn Leute jung sind, vielleicht die erste eigene Wohnung oder einen Weg, dass sie zu uns kommen. Aber in der Regel, heutzutage, wir haben zwar vielleicht alle schon mit 18 ein Auto haben, aber du weißt, das ist heute einfach nicht mehr der Fall. Durch das ideal ist, wenn die Leute die erste Wohnung haben, dass wir dann mit ihnen in Kontakt kommen und sie dann langfristig binden können.
Ihr sagt ja, ihr bietet Versicherung ohne Blabla. Sagt ja dadurch indirekt auch gerade, dass andere Versicherer eben viel Blabla mitliefern.
Das ist genau der Punkt, dass ich wahrscheinlich nie mehr für eine andere Versicherung arbeiten kann, seit man diese Botschaften so streut. Darum versuche ich jetzt möglichst lange bei der zu bleiben. Aber du sagst es genau richtig. Unsere Überlegung ist natürlich gesehen, wenn wir nicht zu deren Küchentisch kommen, wenn wir nicht draussen bei der Agentur dir versuchen, eine Versicherung zu verkaufen, vielleicht sogar aufdrängen, dann machen wir das eigentlich ohne Blabla.
Okay.
Und so haben wir das wollen, über, sag mal, eine humorvolle Art zu streuen. Ist vielleicht nicht ganz gelungen. Gewisse Leute haben das nicht als Humor wahrgenommen. Entsprechend voll ist meine Mailbox gesehen mit Leuten, die es weniger cool gefunden haben aus der Branche. Aber wie immer, Fabio, wenn man eine provokante Message hat, dann weiss man doch, jetzt sind wir am richtigen Ort, jetzt kommt es an, jetzt macht es Spass.
Also es geht in dem Fall doch auch um Provokation.
Absolut.
Wie siehst du das? Der Schweizer Markt ist voll mit Versicherungen. Braucht es wirklich noch eine mehr? Braucht es eine Versicherung ohne Blabla? Braucht es ein InsurTech? Oder ist das eigentlich etwas, wo man darauf verzichten
kann? Ich denke, wir haben fast in jeder Branche haben wir doch mittlerweile die gleiche Ausgangslage. Produkte, die alle sehr ähnlich sind. Austauschbar vielleicht sogar am Schluss. Aber ich glaube, es braucht gleich noch Brands, wo die Leute finden, doch, das ist mein Lieblingsbrand, die bringen mir den besten Service. Ich glaube aber wirklich, wie du richtig sagst, je länger sie mehr, man kann sich nicht mehr pur über das Produkt differenzieren. Also die ganze Frage, wir haben auch das ganze Modell Start with Why von Simon Sinek zu Hilfe genommen. Was ist wirklich der Grund? Was ist der Reason Why Kunden eine Versicherung abschliessen wollen und haben uns dort ganz viele Gedanken gemacht.
Also voll customer-focused.
Total. Wir haben gesagt, schau, unser Produkt ist eigentlich wie eine Pizza. Pizza ist vielleicht austauschbar, vielleicht nicht, wenn ich das mit einem Italiener bespreche, aber jemand außerhalb von Italien ist vielleicht immer die gleiche Pizza. Aber was zeichnet es wirklich aus? Wie kommt es zu dir? Wie ist das Branding? Sind sie gut erreichbar? Helfen sie dir, wenn es vielleicht mal gleich nicht gut ist? Und diese ganzen Geschichten, dort müssen wir stark sein. Darum haben wir uns gesagt, hey, Smile, müsst Service Champion sein, aber müsst auch Challenger vom Status Quo sein. Müsst doch immer hinterfragen, was wir den ganzen Tag machen. Die Branche ist doch völlig veraltet. Wir müssen doch da mal aufräumen, das Zeug in Frage stellen. Und so haben wir weitergearbeitet. Und unser Ding, wir haben immer gesagt, schau, gerade die jungen Leute, die sind sich doch gewöhnt im E-Commerce. Da kaufen wir auf Zalando ein, man geht auf Spotify, man geht auf Netflix. Diese User Experience müssen wir bieten. Wir müssen uns nicht mit anderen Versicherungen vergleichen. Wir müssen schauen, was ist geil da aussen und diese User Experience auch auf das Produkt Versicherung ummünzen. Und das versuchen wir. Und ich glaube, wir können sagen, wir sind vielleicht sogar das Netflix von der Versicherung. Wir sind die erste Versicherung in der Schweiz, wo du monatlich mit Kreditkarte kannst zahlen. Wir sind im Jahr 2019 gesehen, wo wir das eingeführt haben. Ich kann das kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Wir sind die erste Versicherung in der Schweiz, wo du ein Hausrat und ein Auto monatlich Kreditkarte und auch jederzeit kannst gehen, wenn du nicht happy bist.
Quasi die beste Pizza auf dem Markt und jeder hätte gerne Pizza. Wer ist eure grösste Konkurrenz in der Schweiz?
Wir selber haben uns eigentlich immer verglichen wirklich mit den anderen grossen Player im Tech-Bereich, weil wir daran glauben, früher oder später wird irgendeiner von denen auf die Idee kommen, auch in den Versicherungsbereich hingehen. Keine Ahnung, heute sind wir froh, dass es Google sich immer noch sehr stark mit Travel und sonstigen Sachen beschäftigt. Aber sind wir mal ehrlich, der Schritt ins Thema Versicherung ist vielleicht gar nicht so gross, wie wir alle denken. Klar ist es reguliert, aber wir glauben, die wahre Konkurrenz kommt langfristig für dort. Darum haben wir uns selber auch gesagt, hey, wir Digitalversicherer, die alle so ein bisschen den gleichen Fokus jetzt haben, die vielleicht auch die Industrie neu shapen, wir müssen uns auch ein bisschen zusammentun und gründen jetzt auch in Kürze so einen Verband von diesen Digitalversicherern. Ein Verband klingt vielleicht ein bisschen oldschool, aber ich glaube, wir haben eine bessere Customer Experience und darum sagen wir, hey, wir müssen uns gar nicht als Konkurrenz sehen, sondern müssen zusammen den Markt neu shapen, bevor es die ganz grossen Tech-Giganten tun.
Also ihr kämpft eigentlich gegen die grossen Tech-Unternehmen auch aus dem Ausland. Was macht denn ein Marketingleiter von Smile so durch den Tag? Was sind so ein bisschen deine Aufgaben? Deine Challenges?
Also ein Hauptfokus von mir ist wirklich versuchen, dort mal zu schauen, wo hat der Kunde überhaupt Pain Points. Also am Anfang, wo wir gestartet haben, ist das etwas vom Ersten gesehen, wo wir angefangen haben, einführen, die ganzen Kundenfeedbacks. Es klingt, okay. Es klingt eigentlich banal, aber im Versicherungsbereich ist man sich nicht so gewöhnt, dass man regelmäßig den Kunden fragt, bist du zufrieden, dass du kannst Feedback geben kannst. Quantitativ, das kannst du sagen, hey, von 1 bis 10, wie gut bist du zufrieden. Aber auch, dass du kannst, uns schreiben, was du nicht happy bist. Dann haben wir auch eingeführt, nach jedem einzelnen Touchpoint, den du mit uns hast, wenn du uns ein E-Mail machst, wenn du mit uns chattest, wenn du mit uns telefonierst, dass du eigentlich immer am Schluss auch ein Feedback geben kannst. Und lustigerweise haben wir dort doch genau gesehen, wo wir optimieren müssen. Und jetzt entsprechend unsere Roadmap, was wir den ganzen Tag so machen, ist mehr oder weniger ein Abarbeiten von den Pain Points von unseren Kunden. Also das ist ein starker Fokus. Und daneben natürlich in deinem Bereich, Fabio, wirklich Brand Marketing, Performance Marketing, dort, wo es Spass macht, dort, wo Zahlen zählen, dort, wo wir schauen, wie machen wir Bekanntheit, wie bringen wir das an und wie vor allem gewinnen wir effizient Kunden, dass wir unser Geld nicht zum Fenster ausrühren. Und das macht mir ganz viel Spass und dort haben wir jetzt auch vielleicht ein bisschen neue Ansätze und bin gespannt, wie sich jetzt das Jahr entwickelt.
Also ist es jetzt in dem Fall auch ein starker Dialog mit dem Kunden?
Kann man so sagen. Ich meine, sind wir ehrlich, Fabio, wann hast du das letzte Mal mit deiner Versicherung geredet?
Das ist eben genau das, auf das, was ich raus will, weil eine Versicherung ist, wir wissen, es ist ein Low-Involvement-Produkt. Niemand will eigentlich, sind wir ehrlich, mit der Versicherung in Kontakt sein, durch einen normalen Tag durch. Darum nimmt es mir eigentlich eben so Wunder, wie ihr das macht und wie ihr auf das setzt. Und natürlich auch gerade im Hinblick auf die neue Zielgruppe, also Generation Y, Z, Millennials, Digital-Minded Generation. Wie habt ihr das Gefühl, kann man sich als Versicherung in der Zukunft dort besser positionieren und noch mehr in Dialog treten mit denen? Habt ihr dort eine Lösung dazu oder sind ihr dort auch noch ein bisschen am herausfinden, wie man das am besten macht?
Also ganz klar bei uns, es ist immer Trial and Error. Also wir sind so viel den ganzen Tag am Ausprobieren. Vieles, was auch scheitert. Aber durch das laufende Versuchen, was gut funktioniert und was nicht, finden wir halt dann auch einen guten Weg für uns. Aber du sagst es richtig, mit dem Thema Versicherung, im Idealfall, wenn du es wieder für den Moment gelöst hast, bist du froh, dass du nichts mehr mit denen zu tun hast. Und wir glauben auch, wir müssen in dem Moment, wo du als Kunde mit uns Wort zu haben, wo du ein Versicherungsproblem hast, müssen wir das top, top, top lösen und dich nicht beständig verfolgen, wenn du halt auch wieder deine Ruhe willst. Und wir haben auch herausgefunden, es ist sehr schwierig, wenn du deine Sachen wieder für den Moment gelöst hast, wenn wir dich nonstop verfolgen und versuchen, dich reinzuteasen, keine Ahnung, über Wettbewerbe, Sales-Anreize und so weiter, das funktioniert gar nicht so gut. Wir Menschen mittlerweile, es gibt sicher einen gewissen Satz von Leuten, gerade in der Schweiz, wo vielleicht preisaffin ist, wo reagiert, wenn du ihm dort und da mal ein bisschen etwas gibst, aber die meisten Leute in der Schweiz, es geht halt immer noch gut, entsprechend müssen wir doch dann top sein, wenn man wirklich etwas will von einer Versicherung und nachher, wenn man nichts will, halt auch die Leute in Ruhe lassen oder halt auch auf eine coole Art bespielen, wo es auch ein bisschen entertaining kann sein.
Ja, du hast natürlich ein gutes Stichwort geliefert, Trial and Error. Du kannst mal uns hinter die Fassade blicken lassen. Habt ihr mal einen Error geboten? Was habt ihr mal vielleicht probiert, der nicht so gut funktioniert hat? Oder vielleicht auch einen Erfolgscase, wo findest du, auf dem Channel funktioniert der Dialog wirklich?
Also einer, den ich wirklich muss sagen, ist für mich ein Vollfail.
Geil, voll fail.
Genau, du weißt es, Fabio, die Leute machen häufig gerne so Wettbewerbe und Contests und du kannst dann ganz viele Leute mit dir in Kontakt bringen. Und wir haben das auch gedacht, hey, komm, jetzt machen wir einen richtig geilen Wettbewerb. Da haben wir zum Beispiel gesagt, weißt du was, Fabio, ich zahle dir das ganze Jahr deine Miete. Das war der Preis.
Ja.
Und
nice.
Super nice. Ja. Tausende von Leuten haben da mitgemacht. Was glaubst du, wie viele haben abgeschlossen?
Wahrscheinlich wenig. Sonst würdest du jetzt nicht bringen.
Wenig, genau. Die Leute, das ist doch denen scheißegal gewesen. Die haben einfach den Preis gewinnen. Darum ist es cool, okay, vielleicht sind sie mit uns ein bisschen Kontakt gekommen. Wenn wir Glück haben, haben sie vielleicht noch unser Logo gesehen. Aber das wirklich zum Verkaufen, haben wir dann gesehen, hey, das ist nicht das Richtige. Aber ich habe vielleicht gerade mal noch einen guten Win.
Bring mal noch den Win.
Wir haben gesagt, hey, gerade bei den jungen Leuten, Jim und Jim, du bist ja in diesem Bereich unterwegs und man denkt, hey, wir müssen doch vielleicht die Leute mal auf eine unkonventionelle Art abholen. Und dort haben wir eine Zusammenarbeit gehabt mit dem Easy Magazine, wo du auch kennst.
Yep.
Und mit dem C Schild, wo wirklich cool gelungen ist. Und man hat gesagt, komm, jetzt nehmen wir mal die ganze Branche ein bisschen auf die Schippe. Weil man kann es kaum glauben, Versicherung abschließen heutzutage, es ist fast extremer wie eine Hochzeit. Die Leute sind in längerer Laufzeit inne, als im Durchschnitt die Leute geheiratet sind. Also viele Leute haben 5 bis 10 Jahresverträge, bevor sie überhaupt wieder aus ihrem Versicherungsprodukt rauskommen. Wir haben gesagt, hey, jetzt ist Schluss damit. Wir können jeden Monat raus. Und entsprechend haben wir dann im Sedi-Schild gesagt, hey, Leute mal eine Versicherung an und mach so Schluss mit der Versicherung, wie du mit deiner Freundin würdest Schluss machen. Das war nachher super lustig. Und ich meinte sogar, wir sind etwa Top 3 von allen ihren Commercial Videos gesehen. Super Erfolg, auf eine witzige Art, nicht auf einen Abschluss optimiert, aber wir können schon mal sagen, alle Kids von Leuten, die etwas versichert haben, können jetzt Smile.
Ja, ich merke, Markus, du bist gerne in der Challenger-Rolle. Das ist etwas, was dir gefällt. Möchte ich nachher später noch ein bisschen auf das zurückkommen. Was mich noch wundern würde, ist, ihr setzt in der Kundenansprache voll aufs Du. Finde ich mega spannend, weil wir wissen aus der Versicherungsbranche, aus der Bankenbranche, dass es ein sehr umstrittenes Thema ist. Wie sollst du den Kunden ansprechen? Haben wir auch schon mit Kunden von uns lang diskutiert. Wie ist das angekommen? Wie sind so die ersten Erfahrungen mit dem Thema?
Also ich kann dir sagen, wenn du Frauen über 65 in der französischsprachigen Schweiz als Zielgruppe hast, mach das nicht, Fabio. Bitte mach das nicht.
Alright, gut.
Aber ja, nein, du sagst es richtig. Wir sind tatsächlich die erste Versicherung von der Schweiz, das kaum können glauben, die aufs Du wechselt. Und wir haben das mal testen. Wir haben einfach mal 55'000 Leute schnell angeschrieben mit dem Betreff «Wir lieben dich». Und dann einfach mal abgehockt und gewartet, wie viel Hass kommt da zurück. Und wie viel ist es gewesen? Was glaubst du, Fabio?
Sehr wenig.
Ist extrem wenig.
Wer hört die Message nicht gerne, oder?
Genau, jeder will geliebt werden, jeder hat Fun. Und wir sind doch uns alle mittlerweile gewöhnt, einander zu duzen. Gerade die amerikanischen Online-Player, die unterscheiden doch gar nicht mehr. Facebook sagt dir doch genauso, du oder IKEA logischerweise auch noch sprachlich bedingt. Aber wir sind es uns gewöhnt, dass wir per Du angesprochen werden. Darum sind es, glaube ich, knapp 20 Leute gewesen, die gesagt haben, hey, Gott, gar nicht. Und ja, das ist überschaubar und ich glaube, wir holen mehr, gewinnen mehr, wir können auf Augenhöhe mit den Kunden diskutieren und haben ein bisschen die Distanz weg, wo man sonst so eine Versicherung hat, ja, wo ja völlig sinnlose Distanz ist.
Wenn du jetzt als Marketingleiter auf deinem Posten würdest sitzen und du hättest, sag jetzt mal, unbegrenzt Marketingbudget, was wäre so eine Massnahme, wo du findest, das ist mal etwas, was du einfach mal gerne würdest machen?
Fabio, dann würde ich zu dir kommen und sagen, hey, komm zu uns, komm arbeiten, dann haben wir alle Probleme gelöst.
Okay. Also quasi Agency in der Firma gerade. Du würdest gerade eine Agentur aufbauen in der Firma.
Fabio, du wärst unser Asset. Nein, Spass beiseite. Ich glaube schon, wir sind so ein bisschen wie ein Gallienvolk, das gegen Träume kämpft. Ja. Oder? Ich meine, die ganz grossen etablierten Versicherungen, ich meine, du weißt, wie alt die sind. Die sind teilweise über 100 Jahre alt, die gibt es schon ewig. Und die kämpfen natürlich mit ganz anderen Spiessen. Oder? Die kommen mit den Panzern und wir kommen mit den kleinen Speeren. Also das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Entsprechend, ich denke gleich, wenn jetzt da mehr Budget und ein bisschen mehr Wumms noch rum wäre, es ist Wumms um, aber nicht so viel wie bei denen. Ich denke, dann würde man gleich wahrscheinlich noch das ein oder andere klassische Werbemittel vielleicht noch mehr buchen, als man das heute machen. Aber, wie es du richtig gesagt hast, der Challenger sein ist doch viel spannender. Darum gehen wir dort hin, wo die anderen noch nicht so sind. Dort, wo es die anderen vielleicht auch ein bisschen verschlafen haben. Und wir kommen genau gleich an, mit viel weniger Geld als die anderen. Und kommen so gerade so schnell vorwärts.
David gegen Goliath, ja. Das bringt mich eigentlich gerade dazu, mal den Fächer noch ein bisschen aufzumachen. Ein bisschen wegzukommen jetzt von der Versicherungsbranche, mehr allgemeines Thema Marketing. Was hast du das Gefühl, was sind heutige Chancen von Challenger? Jetzt im Agenturbereich, aber auch im Produktanbieterbereich, wo siehst du Möglichkeiten für junge Firmen, irgendwie sich zu positionieren und eben der Challenger-Situation gut auszuspielen?
Ich habe das Gefühl, es gibt aktuell wirklich wieder viel. Es hat so eine kurze Zeit gegeben, wo mich gedacht hat, hey, es ist alles more of the same. Aber ich glaube jetzt, das ist wieder eine Zeit, wo viel Spannendes kommt. Also der ganze Bereich IoT finde ich aktuell super spannend. Also man hat plötzlich, sagen wir mal, Devices oder Kanäle, die jetzt neu dazukommen, die doch auch wieder neue Touchpoints sind, um Kunden zu erreichen. Und ich habe das Gefühl, da haben sich noch zu wenig Leute Gedanken gemacht, wie kann ich auf die neuen Devices kommen? Wie könnte ich vielleicht dort neue Werbeflächen schaffen, um Leute zu erreichen? Halt einfach smart sein und dort entlang nachdenken. Ich glaube, das ist ein Angle. Und dann habe ich gleich auch das Gefühl, ist zwar mittlerweile seit einer gewissen Zeit, wo die Leute darüber reden, aber wirklich geil umgesetzt haben es noch wenige, ist der ganze Bereich Conversational Marketing. Ich glaube, da gibt es einfach noch viel zu gewinnen. Die Leute wollen persönlich abgeholt werden. Die Leute wollen im Direktkundenkontakt sein. Die Leute wollen nicht einfach von 1 zu N bespielt werden, sondern sie wollen einen 1 zu 1 Kontakt mit dem Brand, mit den Leuten hinterher. Und dort, glaube ich, denken halt viele Firmen noch immer von oben herab und machen sich zu wenig Gedanken darum. Clevere Marketers, die jetzt vielleicht ein neues Startup stellen wollen, die sagen, komm, wir gehen raus, hustlen und so weiter, IoT, Conversational Marketing. Ich glaube, dort mal nachzudenken, könnte sich lohnen.
Sehr spannendes Thema, Conversational Marketing. Geht auch ins Schlagwort Bespielung von sogenannten Micro-Moments, wo natürlich gerade auch in der Versicherungsbranche spannend ist, aber auch ganz, ganz viele andere Branchen. Micro-Moments, ein schwieriges Wort, ein Wort, wo noch nicht so verbreitet ist, aber man geht eigentlich davon aus, in der neuen, ich sage jetzt mal, in der neuen Welt vom Marketing, dass man nicht mehr klassische Kampagnen fährt, sondern dass man eher Moment im Leben vom Kunden sehr spezifisch, individuell kann bespielen. Finde ich persönlich einer der spannendsten Trends im Marketing. Wie siehst du das? Wo stehen wir da? Und wo werden wir uns noch bewegen?
Ich finde es auch spannend, auch vor allem aus der Überlegung heraus, wir sind immer besser fähig, auch zu identifizieren, wenn so ein Micro-Moment rum ist. Früher war das fast unmöglich gewesen. Du musstest breit streuen, dann warten, bis jemand kommt. Jetzt kannst du diesen Micro-Moment identifizieren. Aber ich habe aktuell das Gefühl, wenn du dir das anschaust, die meisten Firmen, die agieren wirklich wie Computer. Diese Micro-Moment, die kommen auf Kunden los, wirklich mit einem Bot, wo du halt wirklich merkst, okay, das ist doch kein Mensch dahinter. Und die Leute sind halt auch nicht dumm am Schluss des Tages. Und ich glaube, dort ist vor allem das Potenzial, dort eine menschliche Komponente reinzubringen, in dem Moment, wo du findest, hey, ich bin zu empfänglich oder vielleicht nicht einmal weißt, dass du empfänglich bist, aber gerade diesen Micro-Moment gehabt hast.
Und wo glaubst du, bewegt sich das Marketing grundsätzlich an? Das Marketing von der Zukunft, Werbung von der Zukunft? Was siehst du so als grossen Stern, wo du dir könntest vorstellen, wo wir mal ankommen werden?
Also aktuell, muss ich sagen, habe ich eher eine langweilige Antwort. Ich glaube, es ist vor allem ein cleveres Bespielen von einem Media-Mix. Ich glaube, aktuell so ein bisschen die gängigen Kanäle sind bekannt, wo man muss bespielen muss. Und gerade auch, wenn man ein bisschen über Wumms verfügt im Media-Budget, glaube auch, lohnt es sich breit zu gehen. Ich glaube, gewisse Kanäle sind halt einfach auch nur Nischenkanäle, die in den letzten Jahren stark abgehypt worden sind. Aber ich glaube, die optimale Ausspielung über all die Möglichkeiten, die wir heute haben. Die Leute werden ja, die Marketingleiter werden ja völlig überfahren mit Möglichkeiten aus. Die clevere Aussteuerung und vor allem dann auch Messung und Analysen und dann wieder Anpassung von dem Media-Mix, das ist doch Krux. Und ich glaube, hinten dran, das wird doch noch viel zu wenig gemacht.
Aber du sagst es richtig, es ist die clevere Ausspielung vom Marketing-Mix. Aber umso mehr muss man eigentlich wirklich den Kunden sehr gut kennen und auch sein Segment sehr gut kennen, wo man sich drin befindet. Und ich glaube, das ist schon ein grosser Challenge, wo momentan sehr, sehr viele Marketingleiter haben. Dass sie halt sehr viele unterschiedliche Segmente bespielen und teilweise Know-how ein bisschen zu wenig rum ist, wie kann man die effektiv gut erreichen. Auch mit welchem Content, mit welchen Stories etc.
Das sagst du völlig richtig. Ich glaube, es ist halt auch sehr bequem. Man hockt auf dem Stuhl, man lässt den Computer an und wartet einfach mal ab. Hey, Jungs, geht raus, redet mit den Leuten.
Ja.
Oder? Und
Sleep with your customer.
Ja, nicht gerade sleeping. Das ist vielleicht ein bisschen too much. Vielleicht machst du das. Aber ich glaube, es ist. ich glaube, gerade im Thema Versicherung könnte das noch heikel werden. Oder?
Ja, mache ich nicht. Aber. Es gibt so Marketing-Gurus, die das predigen, darum finde ich es immer wieder lustig, den einzubringen.
Nein, aber du sagst es gleich irgendwo durch richtig. Ich glaube wirklich nicht an Kunden. Hey, wieso ladet ihr nicht einfach mal ein paar Kunden ein? Und dort ist doch auch immer das Problem. Gerade bei den grossen Läden, wer redet mit diesen Kunden? Ja. Irgendwelche Innovationsabteilungen. Hey, fuck man, der CEO müsste mit denen reden. Oder? Aber dort sind wir halt immer noch sehr hierarchisch, wir sind weit weg vom Kunden und das zieht sich doch durch die breite Türe. Dabei kompliziert ist es ja nicht mehr, wir haben die technischen Möglichkeiten, wir können kleine Feedbacks laufend zurückspielen und es lohnt sich halt wirklich ab und zu einfach mit jemandem an den Tisch hocken und darüber reden, hey, was findest du gut bei uns, was findest du nicht so gut bei uns und dann weisst du eigentlich schon relativ viel über was du in deinem Laden solltest bewegen.
Ich will noch ganz kurz auf deine Vergangenheit sprechen. Wir haben uns damals kennengelernt, wo du beim LikeMag warst. Ich habe LikeMag immer von der Grundidee von der Firma sehr, sehr coole, spannende Firma gefunden. Ihr seid damals schon der Challenger gewesen, wo den Medienmarkt ein bisschen aufgemischelt haben. Und ihr habt natürlich gerade den Social Media Trend damals sehr gut aufgenommen. Ihr habt auch unter anderem Kunden Content as a Service angeboten. Ihr habt eigentlich als sehr, sehr frühen Player im Markt gesagt, hey, wir bieten wirklich Content an auf einer sehr, sagt mal, regulären Basis, permanente Produktion von Content. Wie siehst du das jetzt? Ist das immer noch nicht? Sind ihr dort zu früh dran gewesen? Oder wenn du jetzt zurückblickst auf das Angebot, das ihr damals angeboten habt, wie stehst du zu dem?
Ich habe das Gefühl, es hat eigentlich erst richtig angefangen. Also wenn ich heute schaue, die Anzahl der Plattformen hat irgendwo durch zugenommen. Tut's mich mal erinnern, es war wirklich Facebook am Anfang. Okay, es hat YouTube noch nebenzu gegeben. Es war lange Zeit so eine Standalone-Geschichte. Die haben sich auch recht weiterentwickelt. Aber jetzt, hey, du hast LinkedIn, du hast TikTok, du hast Instagram, du hast Facebook, du hast Plattformen en masse. Twitter, wo auch ein Revival wieder hat. Also du hast eigentlich so einen breiten Mix an Plattformen. Und ich glaube, jetzt gerade aus einer Agency-Sicht, aber auch aus Abnehmersicht auf Kundenseite, so eine laufende Bespielung von deinen Kanälen, möglichst clever natürlich. Ich glaube, die ganze Branche hat in den letzten Jahren auch viel dazugelernt. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Aber ich glaube, man muss es so anschauen, dass man die Leute versucht, hoch im Funnel zu holen, quasi ein Gespräch mal anstoßen. Und dann in dem Moment, wo man merkt, okay, ein Kunde hat wirklich engaged, wie man so schön sagt, in dem Moment kann man sich auch überlegen, okay, können wir den jetzt über die Ziellinie bringen, können wir aus dem einen Kunden machen oder können wir vielleicht der Person zusätzliche Sachen verkaufen. Aber ich glaube, das Grundding, Content als einen laufenden Stream in unseren Feeds anschauen, ich glaube, an dem hat sich bis heute nichts geändert, aber ich glaube, es sind viel mehr Player dazugekommen und ich glaube, es macht auch mittlerweile einfach auch viel mehr Spass. Zeug ist besser geworden, weniger buggy und wenn ich heute im Tram hocke und die Leute beobachte, alle sind wirklich auf ihren Feeds und scrollen dort wie wild durch. Ich glaube, das Zeug ist wirklich besser geworden. Immer mehr Leute, die auch Videos von unterwegs schauen, immer mehr Leute, die genau das jetzt hören, wo wir gerade am Aufnehmen sind und ich glaube, die Möglichkeiten, die man in dem Bereich Content as a Service hat, die gehen erst richtig los. Und ich glaube, jede Firma, die aktuell in diesem Bereich ist, hey, gebt Gas, macht geilen Content, versucht auch für die Kunden eine geile Geschichte zu machen, weil dann bleiben sie langfristig. Ich glaube, das ist immer noch ein spannender Bereich.
Und hast du das Gefühl, in der Schweiz sind die Agencies, also die Agenturen, bereit für das? Sind wir ready, um wirklich das anzubieten? Oder siehst du dort noch Potenzial?
Ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich super viele Player, die stark sind. Also ich muss sagen, wenn man irgendetwas umsetzen will, es hat so viele Player im Markt. Etwas, was ich einfach halt auch gemerkt habe, was schwierig ist, jetzt gerade in einem Verhältnis zwischen Firmen und Agentur. Hey, versteht man sich? Die Agenturen sind immer busy mit ganz vielen Hochzeiten. Das Verständnis, was ist das für ein Brand? Was wollen die kommunizieren? Was sind für Leute dahinter? Das ist relativ schwierig zu kommunizieren teilweise. Umso mehr spricht es für mich dafür, laufend mit diesen Brands zusammenzuarbeiten und nicht einfach immer nur die One-Offs. Also darum, die laufenden, loyalen Verhältnisse zwischen Marketing-Agencies und Brands, ich glaube, that's the way to go.
Sehr ein guter Punkt. Das merken auch wir. Je besser wir den Kunden kennenlernen können, je mehr Zeit er uns auch gibt, um gute Konzepte zu machen, um uns reindenken, desto besser können wir nachher wirklich den Content produzieren.
Fabio, du bist das beste Beispiel. X von deinen Kunden hast du seit Jahren und das ist doch genau wegen dem. Du verstehst die, du nimmst dir das 1-2 Meeting mehr dazu, du läutest dem mal an, bist happy. Und das musst du halt machen. Und ich glaube, das schnell Zeug, du kommst einfach zu wenig näher der Brand hin. Die Leute hinter dem Brand sind nicht happy und ich glaube auch die Kunden merken es. Es ist ein Wildwuchs, es passt nicht mehr zusammen. Und ich glaube wirklich, Brands, Agenturen, Kunden, man muss eigentlich das fast wie ein Triangel zusammen anschauen und das so optimieren, dass das für alle Sinn macht.
Gerade in der heutigen Welt, wo du so viel Content brauchst, wo du auf allen Channels eigentlich musst präsent sein, Umso mehr ist der Triangel, wie du sagst, umso wichtiger ist er. Weil wenn der Kunde eigentlich, wenn du nicht agil und schnell kannst mit dem Kunden interagieren und schnell Content aufbereiten, auch wo die Abnahmeprozesse schnell sind, kann es eigentlich gar nicht funktionieren in der heutigen Welt. Weil der Kunde will eigentlich jetzt den Content. Eben im Micromoment will er die richtige Message, die relevante Message am richtigen Ort haben. Und für das braucht es eigentlich wie neue Zusammenarbeiten. Das ist mega spannend. Und das ist auch eine riesige Herausforderung für uns, die wir probieren zu meistern. Was glaubst du rein so ein bisschen noch technisch? Hast du das Gefühl, in der Zukunft wird es möglich sein, sehr bedürfnisorientiert den richtigen Content im richtigen Moment auszuspielen? Also klar, es ist eigentlich heute schon teilweise möglich, aber wenn man ganz ehrlich ist, man ist noch nicht dort, wo man kann sein.
Ich glaube, es wird sich laufend verbessern. Ich glaube aber auch, dass sich gewisse Brands aktuell ein bisschen Gaga machen. Man versucht so viel zu produzieren, wo am Schluss vom Tag auch die Konsumenten draussen merken, hey, das ist völlig austauschbarer Content. Darum, ich glaube, vielleicht sogar ein bisschen abschrauben, ein bisschen weniger, dafür ein bisschen mehr Werthaltigkeit reinzubringen. Und Kunden merken das auch. Oder wenn du schon fast automatisiert irgendwelche Headlines schreiben lässt, die Kunden sind nicht dumm. Und das meint man halt häufig. Auch früher hat niemand Firmenbroschüren gelesen. Und heute ist es genau gleich der Blogartikel, den man irgendwie halbautomatisiert aufbereitet hat. Ist doch genau das Gleiche. Niemand will das wirklich lesen. Und wenn einmal jemand, der das Zeug produziert, sich auch mal in Konsumentenperspektive, Userperspektive reinversetzt, dann merkt er, okay, da machen wir gerade einen kompletten Nonsens.
Du musst einfach wirklich extrem nah dran sein bei den Needs der Kunden. Wenn wir zum Thema Needs nochmal kommen, du hast ein neues Event ins Leben gerufen, und zwar das Urban Mobility Festival, das im 2020 das erste Mal wird stattfinden. Es ist recht lustig, wir sind zufälligerweise auf das gestoßen und haben das sogar bei einem Kumpel von uns schon mal platziert, weil es ist ein Thema, auch in der Bildungslandschaft. Kannst du etwas über das Urban Mobility Festival sagen? Das ist ein Wort, das man jetzt nicht gerade im ersten Moment versteht, um was es geht.
Es ist auch wieder ein bisschen aus dem Need herausgekommen, hey, wo bewegt sich aktuell etwas. Und ich glaube, im Mobilitätsbereich, ich glaube, man muss mittlerweile raus auf die Strasse gehen und man sieht, hey, es ist etwas am Tun. Man hat immer mehr E-Mobilität, wir haben kleine E-Scooters, die wir weg sehen, wir haben ganz viele Velos. Wir merken, dass auch ÖV sich extrem verändern ist. Und da musste ich mir halt einfach sagen, hey, das ist spannend, wahrscheinlich heute in 10 Jahren sieht doch das komplett anders aus, als das heute der Fall ist. Es war auch ein bisschen Trigger gewesen über den Job, in dem ich aktuell drin bin. Dadurch, dass wir hauptsächlich eine Autoversicherung sind, habe ich schnell gemerkt, hey, da kommt ein ganz neues Ökosystem an Player hinzuführen. Und wie immer, wenn ein Ökosystem neu startet, ist es auch interessant, sich auszutauschen mit den relevanten Player im Markt. Darum, das ist ein Neben-Event, das ich hier mache. Es soll einmal im Jahr stattfinden, es soll ein cooler Tag sein für alles, für alle. Es soll aber vor allem auch eine gute Gelegenheit sein, für die Leute ein bisschen Inspiration abzuholen. Wie du gesagt hast, wir versuchen auch ein bisschen akademische Themen reinzubringen. Wir versuchen, die neuen, innovativen Player ein bisschen vorzustellen. Aber auch Leute aus etablierten Firmen, die sich mit dem Thema Innovation, Business Transformation befassen, dass die vorbeikommt und dort auch ihr Netzwerk pflegen und ausbauen können. Also von dem her freut es. Wie immer, es ist ein Erstjahres-Event. Du weißt, was alles passieren kann. Aber dadurch, dass das ein Side-Job ist, hat man auch weniger den Druck, dass das ein Giga-Event muss werden muss. Es werden rund 250 Leute sein, das ist überschaubar. Aber ich freue mich ganz fest drauf. Genau, wir werden das im Kosmos machen, in Zürich. Unsere Zielgruppe ist eben so ein bisschen die drei Gruppen, Startups, klassische Corporates, aber auch die Leute aus der Stadt, die die Regulierung machen. Wir kennen sie auch mit Uber und Co., wie wichtig dass es ist, dass die Regulierung so läuft, dass überhaupt Player kommen können. Unter Umständen kannst du sogar eine Innovation ganz verunmöglichen. Entsprechend ist es auch wichtig, dass wir von den Player haben. Und Zielgruppen sollen nicht nur Schweizer sein, die hier im Mobilitätsbereich arbeiten, sondern dass man wirklich auch Leute aus ganz Europa in dieser, sagen wir mal, gleich noch grossen Branche, muss man sagen, können anziehen, aber wo die Ausrichtung haben, was ist sich am Verändern, also wirklich an der Innovation im Tech-Bereich entlang.
Es war extrem spannend, mit dir zu diskutieren über, sagen wir mal, das nicht spannendste Thema Versicherung. Du hast es spannend gemacht, plus auch über die anderen Themen rund ums Marketing und Werbung. Und ich bin sicher, dass wir uns weiterhin werden über den Weg laufen, irgendwo in der Marketingwelt. Und wünsche dir vor allem auch mega viel Erfolg fürs Urban Mobility Festival, wo ich hoffentlich auch wieder dabei sein werde. Ja,
danke vielmals. Fabio. Bis bald.
Jim und Jim Podcast. Decode the Bus. Decode the Bus. Decode the Bus.